Jetzt kommt ein Zweiteiler von Michael. Und das ist eine Story, Leute. Wirklich, wirklich, die sprengt alles. Schon mal ein kleiner Teaser, ein kleiner Spoiler auf das, was kommt. Aber erstmal zu Michael. Das muss man sich geben. Wir waren in Dornbirn. Das ist am Bodensee. Österreich, Schweiz, Deutschland, Liechtenstein. Das machen wir öfters. Wir suchen uns Plätze raus, wo Leute dann zu uns kommen können, die es nicht so weit haben. Also Leute aus der Schweiz oder aus Österreich, die kommen natürlich nicht bis hier nach Köln oder sowas. Deshalb fahren wir. Und Michael, der kam nach Dornbirn und er wohnt im Vogtland. Vogtland. Eine riesen Anfahrt. Klar habe ich ihn gefragt, warum machst du das? Und die Antwort war phänomenal. Ich mache es, weil ich weitergeben will, dass es Hoffnung gibt. Es gibt bei Jesus keine hoffnungslosen Menschen. Wer an Jesus glaubt und zu Jesus kommt, dem hilft dieser Jesus, der Sohn Gottes, sagte er. So, das hört sich ja wieder so super toll an. Und aber dieses erste Statement muss man jetzt auf die Story von Michael legen. Eine Story, die auch wieder so, ach, wie so viele, so völlig aus dem Alltag alles rausreißt und zerbrechen lässt, weil bisher war es noch normal. Der Michael, der war irgendwo auf einer Fete und da kam es zum kleinen Streit und auf jeden Fall wurde versucht, ihm das Leben zu nehmen. Und das hat ihn so fertig gemacht, das hat ihn aus der Bahn geworfen, von jetzt auf nachher. Und weil er in die Polizei kein Vertrauen hatte, hat er sich an Leute gewandt, die gewalttätig sind. Und wo findet man die? Unter anderem entweder in bestimmten Milieus oder eben auch in der Drogenszene. Er wurde, nachdem er selbst konsumiert, wurde er auch zum Drogendealer und Teil eines organisierten Drogenrings. Der eine kommt aus Gummersbach, der andere kommt aus dem Vogtland und wir treffen uns in Österreich. Das ist ja der Hammer, oder?
Absolut.
Herzlich willkommen bei Superform.
Danke, danke, dass ich da sein darf.
Freue mich so.
Ich mich auch.
Ich habe ja wieder nur einen kleinen Einblick gekriegt in deine Story. Mhm. Das fingst du an mit behütetes Aufwachsen im Elternhaus, Job und so weiter. Und dann kam der große Crash. Ich gebe dir die Bühne. Die Kameras gehören dir.
Okay. Also ich muss dazu sagen, im Kindesalter habe ich auch was erlebt, wo ich sagen muss, das hat mein Leben im Nachhinein auch geprägt. Da wäre ich mit 3 Jahren fast ertrunken. Bin ich einen Ball hinterhergelaufen und mein Bruder hat den geschossen und ich bin im Schwimmbad untergegangen. Oh. Aber auch ein fremder Mann hat mich rausgezogen und gerettet. Und das ist für mich auch, wenn ich von Jesus rede, ist es immer so, dass er mich irgendwie rausgeholt hat, gerettet hat, vom Tod bewahrt hat.
Ich bin voll gespannt.
Also es ging eigentlich so los. Ich hatte Job, ja, Lehrer.
Als
Bäcker, bin Bäcker. Und war halt Schule, so ein bisschen Drogen probiert, Drogenszene auch gewesen. Eigentlich hat es vorher angefangen, vor der Lehre, weil da hatte ich eine Auseinandersetzung mit einem Rechtsradikalen bei mir in der Stadt auf einem Fest und habe gedacht, das ist geklärt. Ein Tag später laufe ich nach Hause mit einem Freund und es kommt ein weißes Auto gefahren und ich wusste, irgendwie ist das seltsam gerade. Das fährt auf dem Fußweg und blendet auf und in dieser Zeit wusste ich, jetzt ist dein Leben in Gefahr, weil ich wusste, die Nazis rächen sich sehr häufig. Kann sein, dass es auch aus dieser Richtung kam. Und das Auto fuhr auf mich zu und wollte mich überfahren gezielt. Ich bin nach rechts abgebogen und das Auto hat auf mich gezielt. Ist dann auch nach rechts, also nach links dann praktisch.
Ist dir gefolgt?
Ist mir gefolgt. Wollte mich überfahren. Gezielt. Und wir sind dann aus der Situation heraus geflohen. Es kam dann noch ein paar Mal, also wir haben es dann noch zweimal gesehen, bin dann aufgelöst nach Hause gekommen, meine Mutter hat es auch mitbekommen. Am nächsten Tag habe ich, also in dieser Nacht konnte ich nicht schlafen.
Klar.
Meine Mutter, mein Vater hat gefragt, was los war und ich habe dann am nächsten Tag eine SMS bekommen, das nächste Mal erwische ich dich, du Dreckschwein, im schlechten Deutsch. Und was ich gemacht habe, ich bin nicht zur Polizei gegangen. Das war mein Fehler. Und mein Vater wollte, aber ich habe gesagt, nee, die können mir da auch nicht helfen. Das wäre lebensgefährlich gewesen. Was passiert wäre, es waren zwei Leute, habe ich gesehen im Auto. Der mit mir bei war, der hat noch gesagt, geh doch runter und schlag auf die einen oder irgendwie, habe ich gesagt, die wollten mich gerade von der Straße fahren.
Du warst 14.
Ich war 16.
Oder 16, ja.
16. Ich war komplett geschockt an diesem Abend.
Ja,
und dann den Tag später. Und dann habe ich aber für mich gesagt, die Polizei wird mir nicht helfen, ob die mir überhaupt glauben werden, ob das überhaupt... Ich meine, gut, ich hätte die SMS gehabt. Bin dann noch tiefer in die Drogenszene gegangen, habe gedacht, ich brauche jetzt kriminelle Leute um mich herum. Ich brauche Leute, die mich schützen irgendwie. Irrweg. Bin da reingegangen, habe Leute kennengelernt, habe Drogen kiloweise gesehen, habe auch verkauft in größeren Maßstäben, halbes Jahr lang, bis es dann zu einem Zeitpunkt kam, wo ich einen Anruf bekommen habe und ein Mädel mich angerufen hat, wollte von mir was beziehen. Und ich habe gesagt, okay, ich kann jetzt gerade nicht, ich sitze gerade hier beim Dealer und alles, wir hatten gerade gedealt oder so. Und ruf mich später mal an. Und ich habe es dann zwei Tage später erfahren. Die hat mir aus einer Telefonzelle angerufen, ist über die Straße und wurde vom Auto erfasst. Unfall. Für mich, und das war ein Jahr nach dieser, ich war 17 in dieser Zeit, 17, 17,5. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, habe gedacht,
du bist schuld jetzt.
Ich bin schuld, ich hätte die irgendwo hinbestellen können, komm mir entgegen, irgendwas. Hab die dann auch im Krankenhaus besucht und alles, aber sie hat dann auch für sich entschieden, weiter Drogen zu nehmen. Und für mich war das dann so, mir kamen die Bilder hoch, die ich selbst erlebt hatte. Also es war praktisch so ein Punkt, wo bei mir alles hochkam. Und ich habe dann die ganzen Geschäfte hinter mir gelassen, habe gesagt, ich höre ja auf, habe gesagt, nee, mach das nicht mehr weiter. Bin dann ausgestiegen.
Aus der ganzen Drogenszene?
Aus dem Drogenring. Ich war in einem Drogenring gewesen sogar. Also das war ein organisierter Drogenring, wo dann auch später drei Leute oder ich mit drei Leute zu Jesus gefunden habe.
Das heißt aber nicht, dass man jetzt jeder in den Drogenring muss, weil da
kann Nein,
man
überhaupt nicht. Das will ich. Nein. Mhm. Es war einfach mein Weg, es war ein Irrweg und Gott hat mich da rausgeholt. Sehe ich so. Weil wenn das nicht passiert, ich habe Pflanzen zu Hause angebaut, alles. Ich hätte eine Razzia kriegen können. Meine Eltern, Bäckerei, eigene Bäckerei, wäre ganz schlimm gewesen. Es wäre für mich, wäre in den Knast gegangen. Ich bin Gott so dankbar. Schlimm für das Mädchen, dass sie das erleben musste. Aber für mich war es irgendwie ein Weg raus aus dieser Drogenszene.
Du warst ja dann, wenn du in dem Drogenring warst, ziemlich gut im Geschäft dabei, oder?
Mhm.
Also Verdienst und...
So viel verdient wie mein Vater mit der Bäckerei. Ich habe da Mengengrößen gesehen, die deckt die Polizei nicht auf. Das ist das Schlimme dran. Ich habe auch meinen Frieden später gemacht. Ich habe dann auch Drogenprävention gemacht.
Da kommen wir später
noch dazu.
Genau, ja.
Was in dieser Szene vorgegangen ist, das war sehr schwierig. Also das ist Crystal Meth, Kokain.
Was hast du genommen?
Bis auf LSD, Heroin, alles eigentlich. Also Meth Ecstasy, auch. Meth, ja. Auch Age Crystal. Also das ist schon Heroin getränktes.
Aber dafür siehst du heute gut aus.
Ich habe das nicht lang gemacht. Ich habe das immer nur am Wochenende gemacht.
Da gibt's ja andere Bilder von Süchtigen.
Ja. Ich habe Leute kennengelernt, die sind 20 Jahre da drauf, haben keine Zähne mehr.
Ja, genau.
Genau.
Und im Endeffekt ist es ja auch so, dass du immer so an der Grat, so eine Gratwanderung zwischen Leben und Tod gehst.
Ja, das habe ich erlebt. Ich habe ja von diesem Age Crystal geredet. Da habe ich ganz wenig konsumiert, war 3 Tage wach und bin umgefallen. Ich bin aufgestanden, habe noch so Cannabis geraucht gerade, bin aufgestanden und auf einmal ist mir schwarz vor Augen geworden. Und bin gegen den Staubsauger gefallen in der Wohnung. Bin kurz dann wieder hochgeschreckt und das war eigentlich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nie wieder Meth, nie wieder diesen Dreck. Weil das Herz hätte aussetzen können, ich hätte tot sein können, ich wusste nicht, was es war. Ich kann heute sagen, das war für mich das Allerschlimmste, dieses Meth. Es ist die allerschlimmste Droge. Es macht die Menschen so kaputt. Es macht die Menschen einfach nur, es zerstört. Und es ist eine Teufelsdroge, wie es so in der Zeitung steht. Es zerstört die Menschen. Und das will ja auch der Böse, die Menschen zerstören. Und das ist.
Hast du dir nie schlechtes Gewissen bekommen, wenn du gedealt hast?
Na, ich war noch nicht bei Jesus. Das war
ist ja halt, egal, aber trotzdem. Also das war dir wurscht, Hauptsache Kohle, Hauptsache.
Wir haben das durchaus wegen Geld gemacht. Ich wollte, ja. Was ich natürlich machen wollte, ich wollte mir was aufbauen. Also ich wollte immer eine Selbstständigkeit, ich wollte Leute einstellen, habe das nur gemacht, um Geld zu bekommen und dann irgendwie meine Firma zu gründen oder irgendwas. Ich hatte da keine bösen Absichten. Also ich habe ja auch in meiner Lehrzeit dann, das war ja dann schon Lehrzeit, viel ausprobiert, Pizza gebacken, solche Sachen. Ich wollte dann wirklich und hätte dann auch gern mit jungen Leuten da zusammengearbeitet, aber ging halt nicht.
Wie auch?
Ja.
Du hast ja die jungen Leute in die Abhängigkeit geführt.
Richtig, aber ich war einer, der gesagt hat, unter 16 verkaufe ich nicht. Also wenn, dann müsst ihr schon wissen, was ihr macht. Und unter 16 kommt bei mir keiner, bekommt bei mir niemand was. Ich war selber 17, aber so, ich kenne das auch, dass man an Schulen geht, dass man das macht, dass man junge Menschen oder auch Frauen sagt dann, gerade bei Meth, hier, das ist gut zum Abnehmen, da verliert man schnell Gewicht, hab ich nie gemacht. Es war mir eher, ich hatte noch in der Schulklasse eine Freundin, die ist aus der 8. Klasse raus und war dann weg, weil sie Meth genommen hat. Das war schon so ein Beispiel, wo ich gedacht habe, pass bloß auf mit der Sache.
Du sagtest, du bist in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen, auch mit Glaube und so weiter. War da noch irgendwie ein Restfunken, Glaube, Jesus, irgendwas da?
Doch, ja. Meine Mutter hat auch mit mir früh gebetet, wenn ich in die Schule gegangen bin. Ich habe konsumiert, manchmal gebetet. Das war irgendwie, also ich habe irgendwie das schon so, aber trotzdem halt diesen Weg gegangen. Ne? Und als ich dann praktisch aus dieser Szene raus bin, war ich ja wieder ganz allein. Ich war noch mal kurz 3 Wochen in Hannover, hatte Freunde in Hannover, da war dann auch eine größere Menge Drogen dort. War da 3 Wochen, einmal 1 Woche, einmal 2 Wochen. Waren auch keine guten Leute wahrscheinlich, die mich positiv geprägt hätten oder positiv auch prägen hätten können. Und dann bin ich ganz nach Hause, ganz verlassen, verloren eigentlich. Wie?
Ich frage nochmal nach, ja. Michael, also du warst in dieser Drogenring und bist dann raus. Das war mit auch der Grund mit dem Mädchen?
Ja.
Die da im Krankenhaus sitzt?
Ja.
Liegt? Und dann bist du noch kurz nach Hannover und dann bist du nach Hause zurück.
Dann bin ich
als bei meinen Eltern. Sohn.
Na, ich war immer wieder ist mir das passiert. Ich war 1,5 Jahre zu Hause, bin nicht mehr rausgegangen. Das war mein Problem. Ich habe Angst gehabt, Angst, dass vielleicht eine Rache kommt aus Drogenszene, Angst, weil der Anschlag hochkam, weil das alles hochkam. Und dann habe ich mich gehen lassen, habe so die ersten Depressionen gehabt, so, muss ich gehen lassen, Haare lang wachsen und bin auch dann ins Psychotische so ein bisschen gegangen.
Warst du da noch auf Droge oder?
Nee, nicht mehr.
Clean.
Aber ich habe in dieser Zeit kamen Leute von Christen in Beruf und ich habe viel mit meiner Mutter gesprochen. Meine Mutter hat mich dann zum Glauben an Jesus geführt. Wir haben erstmal richtig gesprochen drüber. Also erstmal, sie hat mir dann Sachen aus der Bibel erzählt, hat mir von Jesus erzählt und dann kam ein Mann von Christen in Beruf und der hat gesagt, Michael, willst du dein Leben Jesus übergeben? Ich habe gedacht, ja, ich probiere es mit ihm und ich möchte das. Mhm. Der hat mich dann auch später getauft in Israel. Ich war dann mit ihm in Israel und war auch froh, jetzt vielleicht einen anderen Weg gehen zu können.
Du hast Jesus in dein Leben mit aufgenommen?
Jesus in mein Leben aufgenommen, hab dann auch so, kamen dann Leute, haben gesagt, ja, du hast die Berufung und Gott wird mit dir was machen, ne?
Und dein Leben ging nach oben?
Nein. Was dann passiert ist.
Jetzt bin ich gespannt.
Weil ich eben so war, wie ich war, weil ich mich gehen lassen habe. Weil ich halt so ein bisschen auch die ganzen traumatischen Trigger kamen alles hoch. Ich habe alles so auch, ne? Ging es in die Psychiatrie. Ich musste in die Psychiatrie, wurde eingewiesen mit einer Überdosis Faustan.
Die du dir verpasst hast?
Nee, die mir die Ärzte verpasst haben. Hat man gesagt dann später zu meinem Bruder. Und ich bin da rein, Kanüle raus, bin hin und her gelaufen und wusste, irgendwas passiert jetzt hier. Und ich habe dann kurz mit, also unter dieser Überdosis wurde dann auch schnell eine Diagnose gestellt. Also ich habe dann kurz mit dem Arzt gesprochen und habe von diesem Anschlag erzählt oder ich weiß auch gar nicht mehr, was ich erzählt habe. Und dann war ich auf einmal schizophren. Dann war das so psychotisch, schizophren.
Diagnose schizophren.
Halluzinatorisch, das hat er sich eingebildet. Mhm. Unter Drogen hat er sich das eingebildet. Mhm. Und das war das Schwert der Lüge über meinem Leben. 20 Jahre. Weil man mir nicht geglaubt hat. Man hat, klar, wenn man jetzt aufgelöst ist, wenn man gerade anderthalbes Jahr zu Hause nicht mehr rausgeht, nur noch nachts mal Zigaretten holen oder nur mal nachts runtergeht, was Essen holt. Natürlich hat man psychische Probleme.
Also definitiv.
Man würde sagen Agoraphobie oder also nicht mehr aus dem Haus rausgehen. Mhm. Aber das wurde auch nicht angesprochen. Meine Eltern wussten nicht. Die haben dann nur gesagt, der ist krank. Und meine Eltern haben Angst bekommen.
Ja, was sollen sie auch machen, gell?
Ja.
Das ist ein Arzt Bäckerei. Und das sagt so und so. Und aus der Bäckerei, da muss er morgens aufstehen früh. Und
richtig, ich komme aus der Drogenszene, habe sowas erlebt. Und meine Eltern haben auch am Anfang das gar nicht geglaubt, dass mir das passiert ist. Alles. Mhm. Und bei mir kam halt alles hoch. Es hat lange Zeit gedauert. Und ich mach mal einen Schnitt, so 10 Jahre. Weil ich wurde dann noch ein, zweimal eingewiesen.
Wie lange war es denn in der Klinik, in der Anstalt?
Also ich war mindestens 17 Mal im Ganzen. Und in dieser Klinik, wo ich da am Anfang war, wo die Diagnose gestellt wurde, war ich vielleicht 7, 8 Mal. Immer wieder. Kommen wir dann aber am Ende drauf.
Red weiter.
Okay.
Ich häng ganz an deinen Lippen. Ja.
Okay, also es war dann praktisch so, ich war 2011, war ich in einem Missionsverein und hatte da eine Wohnung. Die wollten sich so ein bisschen um mich kümmern und alles. Und ich habe da, es hat wirklich 10 Jahre gedauert, bis Gott erstmal mein Herz berührt hat. Aber wie er das gemacht hat, das war für mich emotional sehr gut.
Nur zum besseren Verständnis nochmal. Deine Mama für dich gebetet.
Ja.
Der andere Mann. Und du hast dein Leben Jesus anvertraut.
Und Leute kamen und haben in mein Leben gesprochen.
Was alles passieren wird und so weiter. Und das Leben ging nicht so hoch, sondern
Erstmal runter.
Erstmal so runter. 10 Jahre. Sind wir 10 Jahre nach diesem Bekehrungsereignis?
Ich höre eine Predigt von Bayless Conley im Fernsehen. Und Bayless Conley spricht ein Gebet und sagt, ich bete jetzt für eine Person und dieser Person geht's dreckig und dreckig ist noch untertrieben. So ungefähr. Und er betet weiter und auf einmal kommen mir die Tränen und ich weine eine halbe Stunde lang. Habe ich sonst nie, also ich habe in den letzten 20 Jahren vielleicht 4-mal geweint und eines war das, wo alles rausgebrochen ist, eine halbe Stunde lang. Kenne ich mich so nicht. Das war nicht natürlich. Und ich habe so bitterlich geweint über diesen Anschlag, über das, was mir da passiert ist. Und da ist es erstmal in meinem Herzen aufgebrochen, was eigentlich los war. Und dann habe ich versucht, mir Hilfe zu suchen oder irgendwie.
Also du weinst eher immer noch, ne? Und dann machst du Fernseher aus.
Ja.
Und denkst, was war denn das gerade?
Ja, aber ich wusste, das ist von Gott. Das ist jetzt von Gott. Und das Gebet war für mich, vielleicht auch für viele andere, aber es war für mich.
Es war für dich in dem Augenblick.
In dem Augenblick. Mhm. Es hat mir so gut getan, das einfach alles runterzuweinen, die ganze Last ging nach unten.
Vor allem hatte ich ja auch jeder vor verrückt gehalten. Ne?
Ja.
Er hat gesagt, der fantasiert.
Ja, mein erster, also wo ich bei Christen im Beruf angefangen habe zu sprechen, hieß mein Thema, wer glaubt schon einem Verrückten?
Ja. Ist so. Und ohne jetzt auf irgendjemanden Stein zu werfen, je unglaublicher sich eine Story anhört, gemischt und gemixt mit Drogen, Gewalt, Kohle, Psycho, das fällt ja auch schwer.
Das ist auch schwer. Das kann ich auch verstehen. Das ist, man muss da wirklich unterscheiden können. Aber meine Ärzte zum Beispiel, die konnten das gar nicht, weil die gar kein Traumabild, gab's in den Kliniken nicht. Über in jeder Klinik, wo ich war, gab's kein Traumabild. Konnten die, also, die haben alles behandelt, nur Trauma nicht. Und dort war ich immer eingewiesen.
Michael. Das ist Wahnsinn.
Es ging dann sogar so weit, 2015, jetzt sind wir in 2015, da habe ich das dann nicht mehr ertragen, habe mein eigenes Auto genommen, mein Vater sein Auto genommen und bin in mein eigenes Auto gefahren, weil ich es nicht mehr ertragen habe.
Du hast es so nicht mehr ertragen.
Diesen Anschlag, ja. diese Bilder von dieser Nacht. Und mich hat so gerissen, also ich habe natürlich auch manchmal ein bisschen dumme Sachen gemacht, aber ich bin dann abgehauen von diesem Unfallort oder von dem. Dann kam Polizei nach Hause. Habe ich gesagt, ihr habt euch das alles eingebildet.
Euch zeige es, ja.
Und habe gesagt, das ist nie passiert, was da unten. Oh, solche Sachen gemacht.
Tag, ab
so den
Klinik,
Spiegel
oder?
Und ab in die Klinik. Nächsten Tag ab in die Klinik.
Ja.
Und dort vollkommen auf rebellisch gestellt. Wieder dieselbe Klinik.
Kannst du auch verstehen.
Die Polizisten oder die Leute wussten dann auch gar nicht, mit mir umzugehen, aber die haben halt einfach auch das nicht verstanden, was mich bewegt hat.
Und deine Eltern?
Die haben es auch nicht verstanden.
Ja.
Die konnten es nicht verstehen.
Ja.
Damals noch.
Ja, klar.
Damals noch.
Okay, wieder in Klinik.
In der Klinik. Und dann war es eben so, ich war da 2-3 Tage ohne Medizin. Die haben immer gesagt, wollen Sie Medizin, wollen Sie das? Ich wollte nicht. Ich wollte mich gar nicht behandeln lassen, aber auch, ne? Weil es hat nie Sinn gemacht in dieser Klinik. Und dann habe ich Ausschlag bekommen, weil ich mich nicht, weil ich kein Deo hatte. Ich bin da eingewiesen worden mit praktisch mit Boxershort. Also wie so ein Schwerkrimineller und hatte dann einen schweren Hautausschlag unter beiden Armen. Ich gehe in den Fernsehraum, schau mir dort kurz was an, sehe ein weißes Auto, sehe Leute, die dort umgebracht werden oder irgendwas und alles kommt hoch, gehe in das Schwesternzimmer und sage, lasst mich hier raus, mach einen Stuhl kaputt oder ich tue euch was an oder irgendwas habe ich noch gesagt, ich weiß es nicht mehr. Und dann ging es los. Fixierung, ich war immer fixiert, sehr häufig, also es gab die wenigsten Einweisungen waren ohne Fixierung. Und unter diesen Hautausschlag, Fixierung, mehr als 12, 14 Stunden. Ich weiß es tatsächlich nicht, wie lang. Es war über Nacht, lange Zeit, in diesen, mit diesem Hautausschlag. Ich weiß nicht, wie ich es ausgehalten habe. Aus der Klinik raus, später.
Darf ich kurz was fragen?
Ja.
Schreit man da nicht nach Jesus?
Ja, das innerlich, ja.
Hast du nicht gesagt, wir machen gleich weiter. Ich muss aber fragen, hast du nicht gesagt, Jesus, glaubst du mir wenigstens?
Das habe ich nicht so gesagt, aber ich wusste, dass er mir glaubt, weil ich wusste, dass er allein schon, dass diese Bilder hochkamen, dass ich geweint habe.
Ja.
Das hat mir Gewissheit gegeben. Mein Vater im Himmel, der weiß es.
Ja.
Der weiß es. Aber
was sie mit dir machen,
was sie mit mir machen, was ich erlebe, das ist nichts Gutes.
Okay, dann können wir jetzt zurück zum Hautausschlag.
Ja. Ich bin dann praktisch, war dann 6 Wochen in dieser Klinik, bin dann ohne die Medizin wieder raus. Also ich habe dann die Medizin sein lassen, weil die Nebenwirkungen auch so schwerwiegend waren, dass ich darunter nicht leben konnte, weil es waren immer irgendwelche Schizophreniemittel, es waren immer irgendwelche Sachen, wo du wie eingefroren bist, ich habe ein Mittel bekommen, das hat in den Nebenwirkungen Selbstmordgedanken ausgelöst und die haben ja mich mit Selbstmordgefährdung eingewiesen. Ja, also habe ich gedacht, was soll das? Und ich habe auch in diesen Zeiten 30, 20, 25 Präparate bekommen, in der ganzen Klinikzeit, an mir ausprobiert. Ich bin dann, wie gesagt, nach Hause, war in meiner Wohnung und habe dann, war in einer ganz schwierigen Situation, bin dann auch nach Prag geflohen, bin dann, wollte Deutschland verlassen. Und in dieser Wohnung war ich dann später, also das hat sich dann so hochgeschaukelt. Ich habe dann die Wohnung zerstört, wurde rausgeschmissen, war noch 2-mal eingewiesen über Nacht und alles. Aber was ich da erlebt habe in dieser Wohnung war, dass ich 9 Tage lang nichts essen konnte. Ich habe nur Eiweißpulver eingerührt. Niemand hat sich um mich gekümmert. Ich hatte kein Essen mehr, kein Geld mehr. Eiweißpulver, das letzte noch eingerührt in Wasser. Und am 9. Tag habe ich gebetet, habe gesagt, Jesus, willst du, dass ich hier verrecke? Willst du, dass ich hier jämmerlich zugrunde gehe? Ich lieg hier am Boden. Schick mir einen Engel, schick mir irgendjemand, der mir heute noch was zu essen bringt. Das war früh. Und am Abend kam von meinen Eltern ein Lehrling, hat bei mir geklingelt und hat nicht mehr losgelassen. Ich habe gesagt, die schicken doch meine Eltern, lass mich in Ruhe. Und sie kam, hat gesagt, ich will wissen, was mit dir los ist. Ich habe sie reingelassen, hat meine Wohnung, ist ja alles zerstört, alles, ne, gerade in diesen, ne,
Wahn.
Und hat mir was zu essen gebracht. Und im Nachhinein hat sie, wir haben das dann so ein Jahr später besprochen, hat sie gesagt, ich habe früh, bevor ich auf Arbeit bin, bevor ich das gebetet habe, hat sie den die innere Stimme gehabt, fahr zu Michael, bring ihm was zu essen und zu trinken. Sie hat es nicht geglaubt. Sie kam erst, hat geklingelt, geguckt, wie es mir geht, und dann hat sie mir Essen gekauft. Ich wäre jämmerlich zugrunde gegangen, nach 9 Tagen nichts essen. Und das ist nicht einfach. Aber es ging dann nicht bergauf.
Also es ging immer noch nicht bergauf. Du hockst da in dieser zerstörten Wohnung.
Ich fliehe nach Prag, bin 3 Tage obdachlos in Prag, muss über die deutsche Botschaft zurückgebracht werden. Bin zurück in Deutschland am Bahnhof, also noch in Tschechien. Tschechien sehe ich einen Ex-Dealer, den ich gekannt habe. Ich konnte nachts nicht mehr zurückfahren, weil kein Zug mehr kam. Stand am Bahnhof in Tschechien. Gefährliche Gegend. Der kam zu mir und hat gesagt,
Runde.
Aber nur was ich halt so erlebt habe, ne? Der kam zu mir und hat gesagt, ja, hier Crystal Meth, Pico, hinter der Grenze gibt's beste Crystal und alles. Und ich gesagt, nee, lass mich mal in Ruhe, ne? Und hab dann kam er noch mit einem anderen, später wieder. Ich habe den ja gekannt, von früher bei dem auch bezogen. Und dann stehe ich da, ich denke, was ist schon gefährlich, die zwei hier. Hab nur gebetet. Und auf einmal, das war ein tschechischer Mann, schaut so und wie vom Blitz getroffen, rennt er weg. Und ich habe die ganze Zeit gebetet. Ich weiß nicht, was er gesehen hat. Und der andere dann gleich hinterher. Ich weiß nicht, was er gesehen hat. Aber ich glaube, Gott hat mich da beschützt.
So, wenn die zwei Burschen einen der Engel sehen, dann gibt's nur eins.
Rennen.
Flucht.
Ich glaube, irgend so eine Situation war das dann auch. Ich kann es nicht beweisen, ich weiß es nicht, ich habe es schon gehört, aber ich habe innerlich so, und das habe ich auf in dieser Obdachlosigkeit, in diesen, ich habe auch in Tschechien, bevor ich obdachlos war, habe ich gebetet, ich stand dort auf der Straße, wusste jetzt nicht, kein Geld mehr, nichts mehr, will das alles nicht, steht im Buch, wie das zustande kam. Ich habe gebetet, habe gesagt, Gott, schenk mir doch jetzt jemanden, der mich irgendwo hinführt, wo ich Hilfe bekomme. Irgendwie ein Hotel oder irgendwas. Und ich treffe einen Mann, frage, gibt's hier irgendwo ein Hotel auf Englisch? Und er führt mich zu einem Hotel, wo ein Deutscher war. Und die haben mir Essen gegeben und die haben mir zu trinken gegeben. Und die haben mich dann in die Obdachlosenunterkunft gefahren, wo ich erstmal Wärme hatte, warm war. Und ich hatte für 3 Tage genug zu essen, war dort 3 Tage auf der Straße, war die erste Zeit, wo ich auf der Straße gelebt habe. Wie gesagt, bin dann nach Tschechien zurück, kam dann wieder in mein Elternhaus, kam wieder wie der Verlorene nach Hause und war noch nicht so richtig willkommen, sag ich mal so.
Klar, die hatten ja auch ihre Vorbehalte, gell?
Meine Eltern haben versucht, mir zu helfen, aber die konnten das halt nicht. Und ich bin dann auch noch in andere Kliniken gekommen. 2-mal war ich dann noch in der Klinik und war dann 2017, 18 war ich ein halbes Jahr in einer Klinik, einer anderen Klinik, bei Plauen.
Das ist ja noch gar nicht so lange her, ne?
Ja, 8 Jahre.
8 Jahre, ja, ja.
War ein halbes Jahr in der Klinik und dort war es dann so, meine Prognose war sehr schlecht. Also der Richter, der kam und hat gesagt, heute kommt der Herr Tritschler in die geschlossene Abteilung 2 Jahre.
Der Herr Tritschler bist du.
Genau. Und davor hatte ich ein paar Tage vorher das auf dem Herz so anfangen zu fasten. Ich habe gefastet, habe auf Essen verzichtet. Ich weiß nicht warum, wusste nicht warum. Es war so, wenn ich gefastet habe, kam die mir das Essen unter die Nase gerieben, haben gesagt, probier doch mal. Ich habe Nein gesagt und habe dann praktisch da gebetet und ich wusste, irgendwas ist hier komisch. Der Richter hat es dann gesagt und dann kam aber der Sozialarbeiter und die Ärztin und hat gesagt, wir haben eine bessere Prognose für den Herrn Tritschler. Der geht jetzt 1 Jahr, oder das war dann die Entscheidung, dass ich 1 Jahr in ein betreutes Wohnen gehe, also ein offenes, ambulant betreutes Wohnen so. Und ich musste dann meine Medizin nehmen. Ich musste dann,
das war eine Bedingung.
Bin jetzt auf, genau. Und das war auch so, der Richter hat gesagt, wenn Sie bei Rot über die Straße gehen, dann kommen Sie ins...
Bis fällig,
sozusagen. Und ja, gesagt, getan, bin ich halt da, musste dann mir das suchen, war auch natürlich demütigend, ne, weil nicht verstanden und die Richter haben mich auch ausgelacht. Ich habe immer gesagt, ich habe einen Terroranschlag überlebt oder die wollten mich überfahren. Die haben mich ausgelacht, jedes Mal. Ach ja, 6 Wochen wieder. So war das.
Danke fürs Zuschauen. Ich komme gar nicht mehr mit den Daumen, gell? So genial ist das. Und das ist das, was ich schon hin und wieder sage. Wir fahren rum und erzählen. Ihr treibt uns und sagt, ich habe eine Geschichte, darf ich die erzählen? info@profom.tv, wenn ihr auch eine Geschichte erzählen wollt. Ich danke den Erzählern echt für ihr Riesenvertrauen, das sie haben, und auch den Mut und die Hoffnung, die sie weitergeben. Das ist genial. In 2 Wochen kommt die nächste Micha-Hoffnungsgeschichte. Boah, anschnallen, jetzt schon. Bis dahin, bleibt und werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss.